Bremen 2 Gesprächszeit.
Innerhalb von 19 Minuten wurde im Jahr 2017 für 450 Millionen US-Dollar ein Gemälde von Leonardo da Vinci versteigert. Ein Rekord. Und wer träumt nicht davon, auf dem Dachboden einen Picasso zu finden oder einen verstaubten Rembrandt und damit reich zu werden? Der Kunstmarkt ist so schillernd wie rätselhaft. Eine, die sich damit gut auskennt, ist die Kunstexpertin, die Kunsthistorikerin und Kunstberaterin Dr. Franziska Ida Neumann. Hallo.
Na, hallo, ich grüße Sie.
Wie Sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen. Das ist der Titel Ihres Buches, das heute erschienen ist. Sie sind heute zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Frau Neumann, normalerweise würden wir jetzt zusammen im Studio sitzen. Aber wir leben eben in bewegten Zeiten und deswegen sitze ich alleine im Studio und Sie sind in Ihrem Homeoffice in Greifswald zugeschaltet. Wie realistisch ist das denn, dass sich auf dem Dachboden, auf dem Flohmarkt oder in einem rumpeligen, vollgestopften Trödelladen ein echtes Kunstwerk finde, Frau Neumann?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage und bedient immer so ein bisschen den Schatzsuchermoment und den Entdeckermoment, den die Menschen so haben. Generell ist es aber so, dass sich öfter als man denkt, Schätze auf dem Dachboden oder im Keller finden lassen. In dem Buch, was Sie schon angesprochen haben, schreibe ich ja, dass es realistischer ist, einen Picasso auf dem Dachboden zu finden, als im Lotto zu gewinnen. Und der Meinung bin ich wirklich. Das Problem ist natürlich, man muss auch erkennen, dass dieses oder jenes Objekt halt einen wirklich großen Wert hat.
Darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen genauer, wie man das macht, wie ich und jeder andere vielleicht auch die Chance hat, einen Picasso auf dem Dachboden zu finden. Sie haben unter anderem Kunstgeschichte und Wirtschaft studiert in Deutschland und Frankreich, darunter an der berühmten Sorbonne-Universität in Paris. Sie arbeiten unter anderem als Kunstberaterin, sammeln auch selber Kunst. Einmal haben Sie sogar einen Heiratsantrag abgelehnt, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ist Ihnen denn die Kunst das Wichtigste im Leben?
Ja, die Sache mit dem Heiratsantrag. Ja, also Kunst ist schon sehr lebensbestimmend bei mir im Alltag, was aber einfach darin begründet liegt, dass es eben meine Leidenschaft ist. Andere Leute werden das kennen, wer vielleicht gerne reitet, wird da viel Zeit verbringen. Und für mich hat sich herausgestellt in den letzten Jahren, dass ich mich sowohl beruflich als auch privat einfach wahnsinnig gerne mit Kunst befasse, alles was dazugehört, die verschiedenen Epochen, aber eben auch der Kunstmarkt und da dann speziell, was eigentlich die einzelnen Kunstwerke wert sind. Ich hatte einfach das Gefühl, da muss noch was kommen. Also ich war 24 und er war 5,5 Jahre älter. Und ich hatte das Gefühl, ich muss noch ganz viel sehen von der Welt. Und das ließ sich mit einer Hochzeit meiner Meinung nach und mit Kindern nicht übereinbringen. Und deswegen habe ich Nein gesagt, was auf beiden Seiten große Kopfschmerzen verursacht hat. Aber wie gesagt, wir sind heute beide sehr freundlich miteinander noch verbunden.
Und Sie haben eben gesagt, Sie wollten gern noch viel von der Welt sehen. Von der Kunstwelt oder von der Weltwelt?
Von der Kunstwelt und von der Weltwelt, weil ich glaube, dass beides gut miteinander einhergeht. Also bis heute habe ich es, glaube ich, geschafft, in 36 oder 37 Ländern der Welt gewesen zu sein. Und überall, wo ich bin, gehe ich auch immer dort in die Museen oder schaue mir dort Kunstsammlungen an, schaue mir dort Kunstlager an und versuche das immer miteinander zu verbinden.
Die Kunstexpertin Franziska Ida Neumann ist zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2, wie man in einem Trödelladen ein Kunstwerk finden kann und was Bremen damit zu tun hat. Darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Anna Postels. Schön, dass Sie bei uns sind. Zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2 ist heute Franziska Ida Neumann. Sie ist Kunsthistorikerin und Kunstberaterin. Sie sagt, jeder kann mit Kunst reich werden. Zum Beispiel, indem man zufällig irgendwo Kunst findet. Das haben Sie in Ihrem heute erschienenen Buch beschrieben. Viele Menschen träumen ja davon, in einem Trödelladen oder auf einem Dachboden ein echtes, wertvolles Kunstwerk zu finden. Es gibt sogar mehrere Fernsehsendungen zu diesem Thema. Frau Neumann, ist Ihnen das denn selbst schon mal passiert, dass Sie zufällig ein Kunstwerk irgendwo auf einem Dachboden oder in einem Trödelladen gefunden haben?
Die beliebteste Einstiegsfrage ist dann eigentlich immer, ob ich mit Kunst selber schon reich geworden bin. Und sehr gut klappt sowas natürlich, wenn man möglichst viele unterbewertete oder sogenannte unterbewertete Kunstwerke findet, entweder in Trödelläden oder auf dem Dachboden. Ich sage als Antwort immer gerne, ist nicht jeder per se reich, der sich jeden Tag mit originaler Kunst umgeben darf. Und um aber auf Ihre Frage zurückzukommen, das ein oder andere Stück habe ich in der Tat schon mal bei eBay Kleinanzeigen oder auch in einem Trödelladen gefunden. Und die Geschichten dahinter, wie man zum Beispiel ein Kunstwerk aus Norddeutschland, was ich hier gefunden habe, in der Nähe von Bremen sogar,
Aha.
wie man die Geschichte dessen bis nach Los Angeles zurückverfolgen kann und für welchen Wert ich es gekauft habe und für welchen Wert man es wiederverkaufen könnte, davon erzähle ich in meinem Buch.
Und erzählen Sie uns doch jetzt auch mal, was haben Sie denn da gefunden in der Nähe von Bremen in einem Trödelladen?
Das ist ein ganz, ganz kleiner Laden in einem Dorf in der Nähe von Bremen. Zwei Räume groß und es ist vollgestellt mit Kunst. Wirklich hintereinander stehen die gerahmten und verstaubten Kunstwerke, die aus Haushaltsauflösungen zum Beispiel zusammengekauft wurden. Da habe ich gesehen, ein Papier, ein gerahmtes Papier mit Farbquadraten drauf. Und jeder Laie würde vielleicht denken, das ist nichts Besonderes, das kann ich ja auch Farbquadrate einfach auf ein Papier bringen. Und was ich da aber gesehen habe, ist eine Farbserigraphie von Josef Albers. Die ist nicht signiert. Josef Albers ist ein deutscher Künstler gewesen, der in die USA emigrierte. Und da die Arbeit nicht signiert ist, stellt sich immer die Frage, ist es jetzt echt? Kann man das irgendwie beweisen, dass es wirklich ein Werk von der Hand des Künstlers ist oder ist es einfach ein Nachdruck? Und bei der Arbeit war es der Fall, dass auf der Rückseite des Rahmens ein sogenanntes Label angebracht war, ein Aufkleber. Da stand drauf Melrose Art Service. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und dieses Melrose Art Service, das sich in Los Angeles befand, damals Mitte der 60er Jahre, hatte auf dem Hinterhof eine Druckwerkstatt. Und dieser Drucker in dieser Druckwerkstatt war befreundet mit Josef Albers. Die Arbeit, die ich gekauft habe, musste ich nachweisen, dass sie auch aus den Mitte der 60er Jahre entstanden ist, weil diese Werkserie Porta Negra, so heißt dieses Blatt, ist nach dem Werkverzeichnis von 1965 gewesen. Und dann habe ich im Internet gefunden, dass das Label, was hinten auf dem Rahmen drauf ist, von dieser Rahmerei, in der Tat auch das Design von Mitte der 60er Jahre hatte. Dann passiert es, dass zum Beispiel Mitarbeiter Probedrucke mit nach Hause nehmen. Und ich gehe davon aus, dass es ein sogenannter Andruck war, den irgendjemand mit nach Hause genommen hat, und sich vorne in der Rahmerei noch schnell hat rahmen lassen, zum Beispiel.
Das klingt jetzt nach einer richtigen Detektivarbeit, wie Sie das alles so nachgeforscht haben. Sie sind ja nun auch Expertin, Sie haben Kunstgeschichte studiert und kennen sich mit dem Kunstmarkt aus. Aber kann das denn jeder von uns, könnte der das denn auch nachrecherchieren? Angenommen, man findet da was Interessantes in einem Trödelladen?
Man müsste natürlich auf den ersten Blick erkennen, dass es sich hierbei nicht um keine Kindermalerei handelt, sondern dass man diese Farbquadrate wiedererkennt, dass es ein Josef Albers ist. Das wäre der erste Schritt dazu. Dadurch, dass Josef Albers aber wirklich sehr, sehr bekannt ist und die Farbquadrattheorien, die er gemacht hat, zu Ikonen der Kunstgeschichte mittlerweile schon avanciert sind, wäre das der erste Schritt, den man voraussetzen müsste. Also diese Farbquadrate wiederzuerkennen. Alles andere, was ich danach gemacht habe, ist wirklich Internetrecherche. Also ich bin nicht in irgendein Archiv gegangen, habe mich da eingegraben tagelang und habe irgendwelche alten Akten gewälzt, sondern ich habe, und so ist es im Buch auch nachvollziehbar, Internetrecherche betrieben.
Und wenn jetzt die Ersten am liebsten losstürmen wollen oder im Internet auf Kleinanzeigenportalen suchen wollen, was haben Sie denn da für Tipps? Wonach müsste ich denn da schauen? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Gebe ich ein Kunstwerk, zum Beispiel bei einem Kleinanzeigenportal oder wonach könnte ich da suchen?
Ja, also unbedingt sollten Sie Begriffe eingeben und dabei gilt die Devise Keep it simple. Kunst, Bild und maximal noch Gemälde, weil wenn Sie anfangen einzugeben, Lithografie, Radierung, Aquarell, dann weiß derjenige, der die Arbeit verkauft, auch eigentlich schon zu viel über das angebotene Werk selber und über Kunstgeschichte, über Techniken. Dann ist kein wirkliches Schnäppchen mehr zu erwarten. Und wenn Sie eine zweite Geschichte erlauben, dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen, und da muss man wirklich schnell sein, weil es mehrere Leute gibt, die da ein Auge drauf haben und die Angebote durchscrollen. Da habe ich gefunden eine Anzeige und die war überschrieben mit dem Titel Bild aus den 70er Jahren zu verkaufen und die Anzeige war eine Stunde online. Und da habe ich gedacht, na, das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht. Und sehe wieder Farbquadrate von Josef Albers.
allerdings in so Gelb- und Orangetönen, weswegen mir klar ist, dass der Laie denken mag, dass es ein Bild aus den 70er Jahren ist, aufgrund der Farbgebung. Ich habe dann sofort den Anbieter angerufen und habe gesagt, ach, das ist ja eine tolle Arbeit, die würde ich gerne kaufen, und die hat gekostet 60 Euro. Und bin dann nach Berlin gefahren, und die Gefahr besteht immer, dass man, weil man bei eBay Kleinanzeigen die Fotos eigentlich nie richtig deuten kann, weil die unscharf oder verwackelt sind, Detailfotos fehlen meistens sowieso, dass man ein bisschen die Katze im Sack kauft. Und ich hätte auch Gefahr laufen können, einfach ein Poster zu kaufen. Das war es am Ende aber nicht. Ich habe das Bild gekauft, habe es in seine Einzelteile zerlegt, also den Rahmen und das Papier selber. Und es war kein Poster, sondern wirklich auch eine Serigraphie. Das bedeutet originaler Farbauftrag auf Büttenpapier, nicht signiert, und habe dann aber herausgefunden, dass es vor 2 Jahren in der Villa Hügel in Essen eine Ausstellung zu Josef Albers gab und genau diese Farbkombination der Aufmacher der Ausstellung war quasi. Und die Arbeit habe ich gekauft für 60 Euro und der Marktwert liegt, so wie dieses Papier unsigniert ist, bei ungefähr 650 Dollar sogar.
Wenn ich jetzt einfach in den nächstbesten Antiquitätenladen bei mir um die Ecke gehe oder den nächstbesten Trödelladen, der so auf dem Weg liegt, gibt es da irgendwie noch einen Tipp, Läden zu erkennen, wo die Chance irgendwie relativ hoch ist, dass ich da vielleicht was finden könnte?
Also da gebe ich Ihnen gerne einen Tipp von mir persönlich, und zwar gehe ich immer am liebsten in die Läden, die so ganz wunderbar unaufgeräumt, verstaubt sind, wo sich quasi alles übereinander stapelt und wo man auch wirklich richtig aktiv suchen muss, weil die Antiquitätenläden zum Beispiel, wo alles schön in Glasvitrinen präsentiert wird, da haben sie eigentlich keine Chance, noch irgendwie was zu finden, weil da weiß der Besitzer meistens selber genau am besten, wo die Preise liegen. Aber wenn sie in so zusammengewürfelten Haushaltsauflösungsläden mal gucken gehen, da besteht durchaus die Chance, dass sie das ein oder andere Schätzchen finden.
Sie haben unter anderem Kunstgeschichte und Wirtschaft in Deutschland und Frankreich studiert, darunter an der berühmten Sorbonne-Universität und dort auch am École du Louvre, also dem berühmten Museum in Paris. 2018 haben Sie Ihr eigenes Kunstberatungsunternehmen gegründet. Sie helfen Menschen dabei, Kunst zu kaufen und zu sammeln. Wie genau das geht und was das eigentlich für Menschen sind, diese Kunstsammler, darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit mit Franziska Ida Neumann bei Bremen 2. Zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2 ist die Kunsthistorikerin und Kunstberaterin Ida Franziska Neumann. Nein, andersrum, Franziska Ida Neumann, oder wie rum ist es eigentlich richtig?
Franziska Ida Neumann, aber lustigerweise bringen alle Leute oder viele Leute bringen die Namen durcheinander und ich weiß gar nicht warum.
Sie sind Kunstberaterin, wie genau läuft das denn? Ein Sammler oder eine Institution kommt zu Ihnen und sagt, ich will was kaufen für so und so viel, was gibt's denn so? Läuft das so?
Genau. Genau, das ist eigentlich das ursprüngliche Problem von der Henne und von dem Ei. Was war zuerst da? Das Kunstbudget oder der Geschmack für Kunst? Also was will ich kaufen? Oder die Frage, wie viel Geld habe ich eigentlich, um irgendwas zu kaufen? Und meistens kommen die Leute und fragen, in was sollte man zurzeit investieren? Und dann frage ich für gewöhnlich, wie hoch ist das Budget, was zur Verfügung steht? Und auch, sammeln wir nach persönlichem Geschmack oder sammeln wir eigentlich nur fürs Kunstlager? Denn beides kann man ja machen. Entweder man hängt sich die Arbeiten zu Hause übers Sofa oder, und das ist auch nicht ungewöhnlich, die Arbeiten verbringen dann eine lange Zeit nach dem Ankauf unter anderem in Depots und in Kunstlagern. Und wenn jemand auf mich zukommt und sagt, er möchte gerne eine Sammlung aufbauen, dann gucken wir, soll es eine museale Sammlung sein? Wollen wir Crossover sammeln? Also das heißt von alten Meistern bis hin zu zeitgenössischer Kunst, alles Mögliche. Wollen wir uns auf Gemälde spezialisieren, vielleicht Anfang 20. Jahrhundert? Oder möchte derjenige lieber Grafiken sammeln, also zum Beispiel Aquarelle, Zeichnungen oder Radierungen? Und ich sag mal, bis zum Budget von 100.000 Euro spielen die persönlichen Vorlieben schon noch eine große Rolle beim Kunstkauf. Alles, was so jenseits von 100.000 Euro liegt, das ist dann wirklich das reine Kunstinvestment, wo man dann auch sagt, wir kaufen Arbeiten an, die vielleicht nicht den persönlichen Geschmack des Käufers treffen.
Aber ist denn das Kriterium, sieht gut aus über dem Sofa, ist das ein seriöses Kriterium? Also gibt's das wirklich?
Sieht gut aus über dem Sofa ist insofern wichtig, als dass, wenn Sie ein Kunstwerk kaufen als Wertanlage und Sie erleiden einen monetären Totalverlust, dann haben Sie immer noch die emotionale Rendite, weil Ihnen das Kunstwerk über dem Sofa immerhin noch gut gefällt. Also von daher ist es schon nicht unwichtig, dass einem die Kunst auch gefällt, die man kauft. Aber man muss ganz einfach sagen, dass gerade zeitgenössische Kunst den Geschmack vieler Leute einfach auch nicht trifft. Das ist eine didaktische Frage, das ist eine Frage von Kunstvermittlung, von auch dessen, dass man Kunstwerke einfach erklären muss. Und viele Leute verstehen das Handwerk hinter den Altmeistergemälden zum Beispiel sehr viel besser, weil sie da sagen, das kann ich nicht selber machen, da steckt noch richtig Talent dahinter. Wohingegen bei den zeitgenössischen Arbeiten die Menschen heute vielfach sagen, das kann mein 5-Jähriger auch, das Papier, die Farbe dazu kann ich kaufen und dann kann ich es aufs Papier bringen. Und dann sage ich immer gerne, ja, aber nur weil zwei das Gleiche machen, ist noch lange nicht dasselbe. Und so ergeben sich dann unterschiedliche Werte in der Kunst auch.
Und warum kaufen eigentlich Leute Kunst? Also warum sammeln sie?
Der Kunstmarkt ist eigentlich wie ein Paralleluniversum. Das Universum, das mit 99% der Lebenswirklichkeit aller Menschen nichts zu tun hat. Das ist der sogenannte High-End-Kunstmarkt, wo es wirklich darum geht, Kunstwerke in Millionenhöhe zu sammeln, zu kaufen. Das machen diese sehr vermögenden Leute wie Juwelen sammeln oder wie Aktien oder wie Oldtimer. Mit Oldtimern kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Und Kunst ist eine wahnsinnig interessante Anlageklasse geworden in den letzten Jahren, also eine alternative Anlageklasse. Und aber nicht nur in diesem High-End-Kunstbereich, sondern man kann es auch runterbrechen oder weiter runterbrechen, dass vermögende Unternehmer oder sogar auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Zahnärzte legen eigene Kunstsammlungen an, stellen diese Kunst zum Beispiel im Wartezimmer der eigenen Kanzlei oder der Praxis aus oder hängen sie dort auf. Und die Kunstwerke sind wie eine Aktie an der Wand. Sie verschönern einerseits den Warteraum mit originaler Kunst und andererseits nach 10 Jahren können die Arbeiten meist gewinnbringend wieder verkauft werden.
Und so ganz konkret, wenn Sie jetzt für jemanden Kunst kaufen wollen, geht man da einfach auf eine Kunstmesse oder in eine Galerie und dann sagt man, na, das hätte ich gern, was kostet das? Und dann bekommt man es irgendwie verpackt und geliefert in die Praxis oder in die Kunstsammlung?
Ja, also bis zu einem bestimmten Preissegment funktioniert das. Im High-End-Kunstbereich, wo die Arbeiten dann mehrere hunderttausend oder gar mehrere Millionen kosten, da funktioniert das nicht so einfach. Also da, wenn Sie ein Gemälde erwerben wollen, dann funktioniert das nur über Warteliste. Aber ich sag mal, im Bereich bis 100.000 Euro und sehr viel weiter darunter funktioniert das in der Tat so, dass Sie Kontakt mit einem Galeristen aufnehmen und der Ihnen das auch bis nach Hause liefern wird. Sie können sich natürlich auch an einen Kunstberater wenden, der Ihnen dann verschiedene Arbeiten vorschlägt, weil diese Leute zum Beispiel eigentlich bestens vernetzt sind in der Kunstbranche und den Überblick haben, was in welcher Galerie im Moment angeboten wird. Oder man weiß dann auch aufgrund des Kontaktnetzwerkes, welcher Sammler zum Beispiel welche Arbeit verkaufen will, die dann über den öffentlich registrierten Markt eigentlich überhaupt nicht einsehbar ist. Also wenn ich zum Beispiel beim Abendessen sitze mit befreundeten Sammlern, dann sagt irgendjemand, er würde jetzt hier gerne seine Arbeit von Elm Green und Druxit verkaufen und dann sage ich, okay, ich höre mich mal um, ob es dafür einen Interessenten gibt und wenn ich das dann weiterverkaufen würde an einen Interessenten, dann wäre das ein sogenannter Private Sale. Und die werden öffentlich gar nicht registriert und die Diskretion ist eigentlich das höchste Gut auf dem Kunstmarkt und die wird damit gewahrt, dass diese Bilder oder diese Kunstwerke gar nicht öffentlich zum Aufruf kommen, wie bei Auktionen zum Beispiel.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Kunstmesse gehe, zum Beispiel auf die Art Basel, die ja in diesem Jahr Corona-bedingt jetzt abgesagt wurde, dann gehe ich jetzt am ersten Tag hin und kann ich mir dann an den verschiedenen Ständen aussuchen, so das hätte ich gerne, das möchte ich oder hat das vielleicht schon jemand vor mir irgendwie zugeschlagen?
Das Interessante an der Art Basel ist ja, und um das vielleicht mal ein bisschen zahlenmäßig einzuordnen, also man sagt, dass auf der Art Basel Kunst im Versicherungswert von 3 Milliarden Euro hängt, pro Jahr ungefähr. In der Tat ist es so, am Donnerstag öffnet die Messe für das allgemeine Publikum. Und wenn dann man aber als allgemeiner Besucher dahin kommt, dann ist in den Tagen vorher, Dienstag, Mittwoch und Montagabend schon, da ist das ganze Kunstgeschäft im Prinzip schon gelaufen. Da wurden die Stände schon 3-mal umgehangen, weil die Arbeiten schon alle rausverkauft wurden, weil die sehr vermögenden Kunden, die wurden bedient mit sogenannten Preview- und First-Choice-Tickets. Und die können die ganze Messe schon am Dienstag und am Mittwoch sehen,
können sich da die interessantesten Stücke raussuchen. Und alle Leute, die ab Donnerstag quasi die Messe besuchen mit einem ganz normalen Ticket, ich will nicht sagen, die sehen die zweite Wahl, aber die ganz interessanten Sachen sind weg. Mhm. Und die interessanten Sammler sind im Prinzip auch wieder weg. Also am Donnerstag ist die große Zeit der Messeaufregung für die Art Basel ist am Donnerstag schon vorbei.
Geboren wurden Sie 1985 in Bergen auf Rügen. Wie Sie von der Ostseeinsel in die Kunstwelt geraten sind, darüber sprechen wir gleich mit Franziska Ida Neumann in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Dr. Franziska Ida Neumann. Sie ist Kunstmarktexpertin und auch Kunstberaterin und Dozentin. Sie hat Kunstgeschichte und Wirtschaft in Deutschland und Frankreich studiert und war auch bei dem berühmten Auktionshaus Sotheby's. Jetzt ist sie im Kunstmarkt mit einer eigenen Firma vertreten. Heute Berlin, morgen New York, übermorgen Singapur oder die Schweiz, zumindest in normalen Zeiten außerhalb von Corona. Aber Sie sind auf Rügen aufgewachsen, Deutschlands größter Insel, umgeben von der Ostsee, von Bodden, von Feldern und Wäldern. Wie kam denn überhaupt die Kunst in Ihr Leben?
Gebürtig von Rügen in der Tat und aufgewachsen im wunderschönen Vorpommern. Mhm. Ich habe dann mein Abitur auch in Vorpommern gemacht, in der Nähe von Pasewalk in Torgelow, und wollte dann zum Studium gehen, so wie jeder, und irgendwie ein bisschen die Welt entdecken, und habe mich für Jura entschieden. Und Bremen war die erste Universität, die zugesagt hat. Mhm. Und da bin ich in der Tat die ersten zwei Semester nach Bremen gezogen und habe in Bremen studiert. Und Bremen ist mir insofern immer in guter Erinnerung geblieben, als, und ich habe wirklich lange studiert, es in Bremen das allerbeste Mensaessen gibt, was ich jemals während meiner Studentenzeit gegessen habe. Und ich habe oft daran zurückgedacht.
Sie wollten also mal Juristin werden. Und was ist dann passiert? Wie haben Sie diese andere Abfahrt, die Abfahrt Kunst, dann auf einmal genommen?
Ja, die Abfahrt Kunst war eine ziemlich kurzfristige Ausfahrt, muss man wirklich sagen. Ja, ich habe in Bremen Jura studiert, bin dann nach Greifswald gewechselt, habe nochmal zwei Semester Jura studiert und habe dann gedacht, ach irgendwie, nee, das ist es nicht. Und dann bin ich zum Studierendensekretariat gegangen und wusste aber noch nicht, in was ich mich neu einschreiben wollte, wusste nur, ich werde mich jetzt für Jura exmatrikulieren. Und auf dem Weg dahin traf ich eine Studienfreundin und ich sagte, oh, warum guckst du denn so traurig? Und dann sagt sie, ich gehe jetzt zum Studierendensekretariat und lass mich exmatrikulieren für Kunstgeschichte. Das ist das Langweiligste, was sie jemals studiert hätte, und sie muss jetzt ganz dringend was anderes machen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, okay, ich weiß gar nicht, was ich sonst mache. Ach, ich studiere jetzt Kunstgeschichte, habe ich gesagt. Und dann bin ich tatsächlich 3 Meter weiter ins Studierendensekretariat gegangen, habe mich für Jura exmatrikuliert und habe mich für Kunstgeschichte eingeschrieben und im Nebenfach noch Wirtschaft dazu gewählt und bin dann zu meinen Eltern nach Hause gefahren und habe gesagt, ihr braucht gar nicht schimpfen, es ist alles schon passiert, ich studiere jetzt kein Jura mehr, ich mache jetzt Kunstgeschichte. Ich habe ein Jahr in Nordfrankreich studiert, im Erasmus-Semester, und hatte da eigentlich auch meinen zweiten kunstgeschichtlichen Aha-Effekt nach dem Studierendensekretariat, weil wir morgens in Paris einen Ausflug gemacht haben und vorm Louvre standen, und ich stand vor dem Eingangsportal der École du Louvre, dieser Kunsthistorikerschule des französischen Staates, an diesem wunderbaren Museum, und war so beeindruckt von dem Portal, dass ich gesagt habe, ich will hier rein, ich will hier studieren. Und weil man in Greifswald, und ich liebe die Universität von Greifswald wirklich sehr, aber da hört dann meistens das Kunstgeschichtsstudium bei den Zisterzienserklöstern in der Mark Brandenburg auf. Und ich wollte aber die große, weite Kunstwelt erleben und habe dann in Paris zeitgenössische Kunst im Schwerpunkt gehabt. Und so bin ich quasi von Vorpommern über Bremen bis nach Paris gekommen zum Studium.
Und als Sie sich dann entschieden haben, ich möchte gerne im Kunstmarkt arbeiten, wie schwierig war das denn da, einfach dann so reinzukommen?
Schwierig, ja, unter anderem, aber ich habe zum Beispiel immer, wenn meine Freundinnen und Freunde, meine Kommilitonen in den Semesterferien in den Urlaub gefahren sind, habe ich noch ein Praktikum gemacht, und ich habe noch ein Praktikum und noch ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Bank Kunsthalle, in der Galerie oder zum Beispiel bei Sotheby's, Sie hatten es angesprochen.
Und was reizt Sie denn an dieser Verbindung von Kunst und Markt, also Kunst und Geld? Also viele Leute sehen das ja so getrennt, die Kunst ist so das Hehre, das Große, und das soll irgendwie gar nichts mit Geld irgendwie zu tun haben. Und genau, aber Sie haben genau diese Verbindung gesucht. Warum?
Ach, weil mich schon immer interessiert hat, was die Dinge kosten
und was Kunst kostet. Und das konnte mir immer nie wirklich jemand sagen, was dieses oder jenes Bild kostet. Und ich kann mich daran erinnern, das war schon ganz zum Anfang, da habe ich noch nicht mal Kunstgeschichte studiert, da war ich kurz davor reinzukommen in dieses Studium. Da habe ich dieses Praktikum bei Sotheby schon gemacht und da habe ich mit der damaligen Expertin für zeitgenössische Kunst, das war die Europa-Expertin, stand ich an der Bushaltestelle und habe sie gefragt, wie kann man Kunst bewerten? Woher weiß ich, was ein Kunstwerk kostet? Und dann hat sie es mir erklärt an dieser Bushaltestelle in Hamburg. Das habe ich bis heute nie vergessen. Habe als junge Studentin schon immer samstags den Kunstmarktteil im Handelsblatt gelesen. Und dass Kunst und Geld für viele nicht zusammengeht, habe ich schon während des Studiums gemerkt, weil es einfach kein Thema an der Universität ist. Und es ist das, was Sie sagen, dass Kunst eigentlich immer dieses Hehre, dieses Schöne ist, dieses Idealistische. Dass Kunst und Geld insofern auch überhaupt nicht zusammengeht, weil die Finanzwelt immer erst nach der Rendite fragt und dann nach der Kunst. Und die Kunstwelt macht es genau andersrum. Die betrachten erst die Kunst und fragen dann nach der Rendite.
Die Kunstwelt ist ja oft männlich. Es gibt erfolgreiche Galeristen, Sammler, Künstler. Und ja, viele von ihnen sind eben männlich. Wie ist das denn für Sie gewesen, als junge Frau in diese Branche irgendwie reinzukommen?
Es gibt Frauen im Kunstbereich, aber das ist genau, was Sie sagen. Viele bekannte, vermögende Akteure sind Männer, sei es Sammler oder sei es zum Beispiel Galeristen, sei es Auktionatoren der großen Kunstauktionshäuser. Und junge Frauen bekleiden meistens eigentlich die Position der Galerieassistentin. Ja, wenn man auf Messen ist, dann sind es diese reduziert modisch angezogenen jungen Damen mit einem leicht sparsamen Lächeln, außer sie sagen, sie sind Sammler, dann wird das Lächeln etwas freundlicher. Aber dass sich eine junge Frau eigentlich so dezidiert mit dem Thema Kunstinvestment auseinandersetzt, ist selten. Und nach wie vor ist es aber so, dass junge Frauen in der Kunstwelt eigentlich eher Galerieassistentinnen sind und keine leitenden Funktionen haben.
Was war denn Ihr erstes selbst gekauftes Kunstwerk?
Mein allererstes selbst gekauftes Kunstwerk, das war in der Tat bei einer Studentenauktion. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Und der Grund übrigens, warum viele Leute keine Kunst kaufen, ist, weil sie das Geld nicht in die Hand nehmen wollen, reales Geld für reale Kunst auszugeben. Und meiner Meinung nach muss man da schrittweise herangeführt werden. Und ich habe mich selber damit herangeführt, als ich nämlich bei einer Studentenauktion, und das muss, glaube ich, 2007 gewesen sein, in Greifswald zwei Zeichnungen ersteigert habe. Und es war eine Dreierreihe mit einer Tänzerin drauf, kann ich mich noch erinnern, eine Kohlezeichnung. Und die drei Blätter wurden aber nicht im Block versteigert, sondern jeweils einzeln, und ich habe auf das erste Blatt geboten und es sollte dann kosten irgendwie 30 Euro und habe dann aber das dritte Blatt der Serie auch noch ersteigert, was natürlich heute dann zusammengenommen, glaube ich, hat es 100 Euro gekostet, was für mich heute gesehen nicht mehr so viel ist, aber damals war ich Studentin, das war irgendwie ein Fünftel meines Monatsbudgets, was ich da ausgegeben habe. Und die Arbeiten habe ich aber in der Tat heute auch noch. Also das waren meine Anfänge. Dann überschreitet man die 100-Euro-Marke, dann macht man mal 500 und geht dann in den 1000er-Bereich und arbeitet sich dann so ein bisschen selber hoch an der ganzen Sache.
Und was ist das für ein Gefühl, so ein Kunstwerk zu kaufen, entweder zu kaufen oder zu ersteigern?
Ja, wahnsinnstoll. Also man muss immer ein bisschen darauf achten und das ist ein Anfängerfehler, über den ich lache, weil ich ihn natürlich selber auch gemacht habe. Wenn man Kunstwerke ersteigert, sollte man vorher 3 Tage in sich gehen und sich wirklich, wirklich überlegen, was ist mir dieses Kunstwerk wert? Wo liegt meine Schmerzgrenze? Bis wohin steigere ich mit und wohin gehe ich nicht oder worüber gehe ich nicht? Weil, und es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass die Leute in Auktionen dann regelmäßig über ihre eigene gesetzte Grenze steigern, weil so eine gewisse Art von Sozialneid auftritt, weil die Leute denken, der andere, der gegen mich bietet, der jetzt das höhere Gebot hat, das kann so nicht sein, weil alle anderen Leute im Raum denken dann, ich kann es mir ja nicht leisten, diese Arbeit zu kaufen. Und die Blöße will ich mir nicht geben und deswegen steigere ich noch einmal drüber. Da muss man aber drüber stehen, gerade bei der Versteigerung und sich sagen, ich biete hier mit bis, was weiß ich, 50, 800 oder 10.000 Euro und dann lehne ich mich zurück und sage, okay, das Kunstwerk war nicht für mich, das ist für jemand anderen. Ich probiere es beim nächsten Mal nochmal, weil man immer Gefahr läuft, einfach bei Auktionen zu viel Geld auszugeben. Und generell ist es aber so, oder da spreche ich jetzt vor allen Dingen für mich, ich freue mich immer sehr, wenn ich eine neue Arbeit gekauft habe und die entweder zu Hause hänge oder in anderen Räumlichkeiten, die zum Beispiel verleihe die Arbeit und die dort gehängt sehe, da kann ich mich zum Beispiel sehr, sehr dran erfreuen.
Am Kunstmarkt werden immer neue Rekorde verzeichnet beim Handel mit Kunst. Für 450 Millionen US-Dollar wurde 2017 ein Leonardo da Vinci in New York versteigert. Woher diese hohen Preise eigentlich kommen und wer da eigentlich in der obersten Liga mitmischt, darüber spreche ich gleich in der Gesprächszeit bei Bremen 2 mit Franziska Ida Neumann. Zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2 ist heute die Kunstexpertin und Kunstberaterin Franziska Ida Neumann. Hallo nochmal.
Na, hallo, ich grüße Sie.
Lassen Sie uns nochmal zu der Kunstauktion vom Anfang kommen. Der Leonardo da Vinci, ein Gemälde für 450 Millionen US-Dollar, versteigert in New York in 19 Minuten. Wie kann das eigentlich sein?
Also bei dem da Vinci ist es ja so, dass mehrere Aspekte zusammengekommen sind bei dieser Auktion. Zuerst muss man ja sagen, dass der Preis des Da Vinci sich zusammensetzt aus den 400 Millionen Zuschlagspreis, der Hammer fiel bei 400 Millionen, und die restlichen 50 Millionen Dollar sind die Gebühren fürs Auktionshaus, und das wissen viele Leute eigentlich auch gar nicht. Bei dem Da Vinci ist es so, es kommt im Prinzip kein Gemälde von Leonardo Da Vinci auf den Markt. Ich glaube, es gibt ungefähr 35, 36 Gemälde, auch nur bei Jan Vermeer oder bei Caspar David Friedrich. Also nur ein paar Hände voll. Und die befinden sich alle in Sammlungen oder in Museen. Wenn dann so ein Bild wie der Da Vinci auf den Markt kommt, dann ist das natürlich eine riesengroße Sensation. Und das Auktionshaus Christie's hat eine wahnsinnige Werbekampagne auch gestartet im Vorfeld der Auktion, um wirklich den letzten Sammler weltweit darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein Da Vinci versteigert wird. Das Interessante an diesem Da Vinci ist ja, dass dieses Bild auf Walnussholz 1958 für 45 britische Pfund eigentlich schon mal bei Sotheby's versteigert wurde. Mhm. Damals galt das Bild nicht als originaler Da Vinci, sondern als eine Art Werkstattkopie oder aus dem Atelier von Leonardo Da Vinci. Und im Laufe der Jahre hat dieses Bild so eine Transformation durchgemacht, wurde auch über viele, viele Jahre in New York restauriert, dass es dann die Zuschreibung als echten Leonardo Da Vinci erhalten hat. Und das Startgebot, glaube ich, in der Auktion müssen so 70 Millionen Dollar gewesen sein. Und das Bild wurde zum Beispiel, obwohl es eine Altmeisterarbeit ist, im Bereich zeitgenössischer Kunst angeboten, also auf einer Auktion für zeitgenössische Kunst. Warum? Weil einfach in diesem Bereich seit Jahren die höchsten Umsätze zu verzeichnen sind. Der Altmeistermarkt zum Beispiel hat bei weitem nicht solch hohe Umsatzrekorde wie der Markt für zeitgenössische Kunst. Also dieses Bild, dieses Altmeisterbild wurde im Bereich der zeitgenössischen Kunst versteigert. Und ein bisschen Glück spielte wohl auch mit rein, denn die beiden Parteien, die gegeneinander geboten haben, sollen gestammt haben sowohl aus dem saudischen Königshaus als auch aus dem befreundeten Königshaus der Vereinigten Arabischen Emirate. Und beide sind wohl in diplomatische Verstrickungen mit Katar involviert und dachten jeweils, dass sie gegen ein Mitglied des Königshauses von Katar bieten und dass sie nicht gegeneinander bieten. Und deswegen hat sich dieser Preis am Ende so hochgeschaukelt. Dieses Ölgeld, was auf dem Markt ist, gepaart mit dem neuen Museum, das in Abu Dhabi gebaut wurde, ein Ableger des Louvre. Da hat die Königsfamilie auch nach einem adäquaten Gegenstück zur Mona Lisa in Paris zum Beispiel gesucht. Und das haben sie ihrer Meinung nach in diesem Leonardo da Vinci zum Beispiel gefunden, der jetzt auf dem Markt war und der zu kaufen war. Und das sind unter anderem so Gründe, warum dieses Bild so wahnsinnig teuer geworden ist.
Wer sind denn die Menschen, die so ganz allgemein gesagt eben so viel Geld haben und für Kunst ausgeben können und auch wollen?
Das sind Industrielle zum Beispiel, das sind auf amerikanischer Seite Hedgefondsmanager. Dann gibt es unter anderem, also der Adel zum Beispiel, ist auch als Kunstsammler per se sehr bekannt und sehr gefragt nach wie vor. Dann gibt es chinesische Käufer, chinesische Unternehmer und Investoren, die ganz stark auf den Markt drängen und unwahrscheinlich hohe Summen zahlen für Kunstwerke zum Beispiel. Was man gesehen hat in den letzten Jahren ist, dass die sogenannten Millennials, also junge Leute, mit dem Internet wahnsinnig reich geworden sind. die finden das auch hip und schick, das Geld in Kunst anzulegen, weil mit der Kunst kommt ein ganzes Prestigeprogramm aus Messen zum Beispiel, aus privaten Dinner, die so dieses ganze Kunstinvestment unglaublich hip machen. Und alle Unternehmer, die mit dem Internet reich geworden sind, da ist wahnsinnig viel Geld übrig und das wird zum nicht unbeträchtlichen Teil auch in Kunst investiert.
Und angenommen, ich habe jetzt also so bisschen Geld auf der hohen Kante, vielleicht sogar ziemlich viel Geld, investiere ich dann irgendwie besser in einen Rembrandt, Da Vinci, Van Gogh, Monet, Gerhard Richter oder gehe ich direkt in die Gegenwartskunst?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Risiko Sie tragen wollen. Wenn Sie mehr Risiko tragen wollen, dann könnte man in sogenannte Young Emerging Artists investieren. Das sind so junge, aufstrebende Künstler. Mhm. Da kosten die Kunstwerke natürlich weniger. Das Risiko ist aber größer, dass die sich einfach nicht zu wirklichen sogenannten, in Anführungszeichen, Stars entwickeln. Mhm. Wenn Sie natürlich in Gerhard Richter investieren wollen, dann müssen Sie schon mal 3,50 in die Hand nehmen, selbst wenn es nachher um Grafiken geht bei Gerhard Richter. Der ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig teuer.
3,50? Was sind 3,50? Was heißt das?
3,50 sind mehrere tausend Euro.
Aha.
Das wären so 3,50. Mhm. Aber, und es gibt für jeden, der sein Geld in Kunst anlegen möchte, gibt es verschiedene Optionen, über die man sprechen kann. Ganz wichtig ist, sich von einem Kunstberater, von einem Galeristen zum Beispiel oder jemand, der Ahnung vom Kunstmarkt hat, verschiedene Möglichkeiten aufzeigen zu lassen und sich nur für das zu entscheiden, womit man sich am Ende auch wohlfühlt. Und was ich immer sage, ist, niemand sollte seine Rente mit Kunst verspielen, weil Kunst ist ein Hochrisikogeschäft. Das muss man vorher wissen. Es sind unglaubliche Renditen drin bei diesem Spiel um Kunst und Geld. Aber die Möglichkeit, alles zu verlieren an monetären Gegenwert, ist einfach gegeben. Wer dann aber sagt, es reicht mir, dass ich einfach ein schönes Kunstwerk zu Hause an der Wand habe, der hat die Glückskarte quasi gezogen und hat dann die emotionale Rendite.
Im Untertitel Ihres Buches heißt es ja, und warum am Ende mit Kunst nicht jeder reich werden kann, das nicht ist dabei in Klammern. Wer kann es denn nun? Wer kann denn damit reich werden und wer kann eben nicht damit reich werden mit Kunst?
Nicht reich werden mit Kunst können zum Beispiel Leute, ganz banal, die sich nicht trennen können. Es gibt ganz viele Sammler, die sammeln, sammeln, sammeln und können dann aber nicht verkaufen. Ja? Solche Leute können zum Beispiel mit Kunst nicht reich werden. Reich werden mit Kunst kann aber zum Beispiel jemand, der ein Auge fürs Detail hat. Und ich sage zum Beispiel immer ganz gerne, wer anfangen will, in diesen Markt einzusteigen, der sollte am Sonntag einfach mal die FAZ oder die Welt am Sonntag weglassen und einen Auktionskatalog zum Beispiel zur Hand nehmen, um überhaupt mal ein Gefühl für Preise zu bekommen und um zu sehen, was zum Beispiel auf dem Markt ist.
Wie man mit Kunst reich werden kann oder auch nicht. Das war die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit der Kunstberaterin Franziska Ida Neumann. Vielen Dank erstmal.
Herzlichen Dank.
Ihr Buch »Wie Sie mit Picasso und Co. ein Vermögen aufbauen« ist erschienen beim Finanzbuchverlag. Das Gespräch heute können Sie natürlich auch nachhören in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Anna Postels. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank nochmal, Frau Neumann.
Vielen Dank.
Bremen 2 – Gesprächszeit.